SWR 2 Leben.
Die Beziehung hat schon länger gekriselt. Es war schon vorauszusehen, dass die Beziehung irgendwann nicht mehr halten wird. Und irgendwann kam der Zeitpunkt dann, wo er einfach gesagt hat, das war's, ihr seid draußen und er will uns nicht mehr sehen. Und dann saßen wir vor der Tür. Als ich nach Hause kam, waren die Sachen schon alle zusammengepackt. Die Sachen von dem Kleinen waren separat gepackt. Und meine Sachen waren auch separat gepackt, sodass ich für das Kind das Nötigste hatte. Dann war der Schlüssel weg und wir kamen nicht mehr rein.
Sie wurde von ihrem Partner klein gemacht und war in ihrer Beziehung relativ schnell eingeschüchtert. Susanne und ihr Partner hielten lange an der Beziehung fest, bekamen ein Kind, das die Beziehung retten sollte. Aber das Gegenteil geschah. Die Situation zwischen den beiden spitzte sich zu. Bis zu ihrem Fortgang hatte Susanne keine Entscheidung darüber, wie sie mit der Gewalt ihres Mannes umgehen wollte. Sie war finanziell von ihrem Mann abhängig. Susanne lebte 9 Monate im Frauenhaus. Silvia lebte 10 Monate im Frauenhaus. Zu ihrer 20-jährigen Tochter hat sie seitdem keinen Kontakt. Silvia war über 20 Jahre verheiratet und wird jeden Tag durch den Blick in den Spiegel an bedrohliche Jahre in ihrem Leben erinnert.
Ich habe eine sichtbare Narbe. Er hat mich gegen ein schmales Sideboard gedrängt und bin dann wohl mit dem Kopf direkt dagegen gestoßen. Er ist dann natürlich mit mir ins Krankenhaus gefahren, weil es war eigentlich ja auch seine Schuld. Es wurde dann Gott sei Dank geklebt, aber man sieht es halt. Also ich erhebe schwere Vorwürfe wegen schwerer Körperverletzung. Wir waren allein ohne Kind mit dem Auto unterwegs. Selbst da gab es wieder irgendwelche Streitigkeiten. Er holte einmal nach rechts aus und weg war er. Der Zahn, weg war er. Ich habe mir dann einen Anwalt genommen. Also natürlich habe ich mit ihr darüber gesprochen, warum ich hier lebte. Sie weiß, dass er handgreiflich wurde und sie versucht halt das Beste für mich rauszuschlagen. Es wird ein Verfahren geben.
Silvia lebte 20 Jahre mit ihrem Ehemann zusammen. Beide haben eine 22-jährige Tochter. Irgendwann begann ihr Mann, sie zu schlagen. Beinahe 20 Jahre ließ sie das über sich ergehen, bis sie einfach nicht mehr konnte und aus der gemeinsamen Wohnung floh. Ihr Ehemann meldete sie als vermisst. Es wurden Flyer mit Fotos von ihr in der Stadt verteilt. Eine Bäckereifachverkäuferin erkannte Silvia und meldete sich bei der Polizei. Das Ergebnis: Silvia landete wieder bei ihrem Ehemann. Ein zweiter Fluchtversuch folgte und glückte. Innerhalb von 24 Stunden fand Silvia Schutz im Frauenhaus. Dort verbrachte sie 10 Monate.
Ich habe bis zu dem Platz im Frauenhaus 2 Ausbruchsversuche gestartet, die leider gescheitert waren. Und drittes Mal. Und dann hat es funktioniert. Er hat über soziale Netzwerke Suchaktionen gestartet. Hat auch in der Gegend, wo er wohnt, sämtlichen Geschäften Flugblätter verteilt. Das Ganze dauerte 3 Tage, bis man mich dann fand. Ich war 500 Meter von meinem Zuhause entfernt, am Bahnhof.
Nach kurzer Zeit blühte sie auf und lernte, dass es in Ordnung sei, eine Frau mit eigenen Wünschen zu sein. Auch Gerlinde, heute Anfang 60, lebte im Frauenhaus. Sie hatte in erster Linie das Bedürfnis, ihre Kinder vom gewalttätigen Vater zu schützen. Wie ist die Rolle der Frau in einer Gewaltbeziehung und wie kann Frau einem unaussprechlichen Thema, das einem die Sprache verschlägt und Traumata auslöst, eine Sprache verleihen?
Also es war schon in der Kindheit so, dass ich unter der Gewalt meines Vaters gelitten habe und mir natürlich dann auch so einen Ehemann gesucht habe. Das macht man ja gerne. Meine Tochter, schon mit ihren 4 Jahren, achtet sie schon darauf, dass sie bloß keinen Fehler macht, weil der Papa am Tisch sitzt und sie nicht beschimpft werden möchte. Aber der Fehler passiert dann. Und dann hat er ihr die Hand ins Gesicht geschlagen, sodass sie von diesem Stuhl kippte und es war ganz furchtbar.
2 Kinder entstammen aus dieser Ehe. Als sie ihren Mann verließ, waren ihre Kinder 4 und 6 Jahre alt. Gerlinde kam aus einem gewalttätigen Elternhaus und um aus ihrem Elternhaus zu flüchten, stürzte sie sich in die Beziehung zu ihrem späteren Ehemann. 5 Monate lebte sie später im Frauenhaus. Frauen mit wenig Geld fällt es schwerer zu gehen. Frauen mit genügend finanziellen Mitteln können auch einfach ein Zimmer im Hotel mieten. Ein großes Thema ist natürlich auch die Liebe. Die Frauen lieben ihre Männer und die Männer ihre Frauen. Aber von außen ist es manchmal schwer nachzuvollziehen. Der männliche Partner ist ja schließlich nicht nur ein Monster. Es kann zwischen 2 Menschen bestimmte Dynamiken geben, die zu Gewalt führen.
Als ich meinen Mann kennenlernte, war er eigentlich der Art von Mann, den ich immer haben wollte. Ich bin dann früh Mama geworden. Ich habe das Ganze mitgemacht, ich sage mal so 15, 16 Jahre. Und das war eindeutig zu viel. Ja gut, man verliebt sich ineinander, alles erstmal rosarot und man möchte eigentlich erstmal nicht an das Böse im Menschen denken. Durch die Ehe meines Mannes sind sehr viele Freundschaften kaputt gegangen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin für Haushalt, Kind, für sexuelle Aktivitäten zuständig und Freundschaften gar nicht. Also die haben sich dann nach und nach aufgelöst, die kommen jetzt Gott sei Dank langsam wieder. Da bin ich auch sehr froh drüber und ich habe mich quasi gefühlt wie in einem Glaskasten. Es sollte nichts nach draußen dringen.
Auch Gerlinde glaubte anfangs, die große Liebe gefunden zu haben.
Ich war gerade 16 und wir wollten unbedingt heiraten. Damals ging das mit 21, war noch diese Zeit, wo man volljährig erst mit 21 war. Und wir haben dann gedacht, wir erzwingen die Ehe mit einem Kind. Und dann kriegte ich mit knapp 17 das erste Kind und so konnten wir heiraten und konnten wenigstens ein Zuhause für uns schaffen, was auch am Anfang alles ganz wunderbar war. Also ich fühlte mich endlich mal auch ein bisschen geborgen und sicher und wir konnten uns ein bisschen was leisten, konnten uns die Wohnung einrichten. Es war auch alles ganz wunderbar. Ich glaube, als ich anfing, mich entwickeln zu wollen, je mehr ich so nach vorne preschte, desto mehr versuchte er mich mit Gewalt zurückzuhalten. Ne?
Susanne versuchte zunächst, ihre Ehe zu retten, weil sie noch etwas für ihren Mann empfand.
Dass es jetzt so ein abruptes Ende hatte, das war nicht vorauszusehen. Ja, weil da auch Liebe im Spiel war. Und man hat immer noch versucht, ach, das schaffen wir, das schaffen wir. Und das hat es dann aber doch nicht mehr. Und dann kam die Geburt des Kindes, was nochmal wieder neuer ein Stresspunkt war. Ja, dann kamen wieder neue Probleme. Man hat versucht, an dem Kind festzuhalten, dass es vielleicht irgendwie wieder in die richtigen Bahnen kommt, aber es hat sich alles nur noch verschlimmert, die ganze gemeinsame Situation. Also er hat dann den kompletten Schlussstrich gezogen, weil er ja auch lange gekämpft hat, dass es eventuell nochmal in eine richtige Bahn läuft, aber er hat dann wirklich den Schlussstrich gezogen und das war's. Also es wurde nie irgendwie, dass man jetzt körperlich angegriffen wurde. Es waren nur verbale Streitigkeiten. Ja, es war aber wirklich ein Machtkampf zwischen beiden. Das war auf jeden Fall keine Basis mehr, auch ein Kind zusammen großzuziehen.
Um im Frauenhaus aufgenommen zu werden, muss der Tatbestand bestehen, dass die Frau von Gewalt betroffen ist. Die Gewalt muss nicht nur physisch zum Ausdruck kommen, es reicht auch verbale Gewalt. In jedem Frauenhaus gibt es ein Aufnahmeverfahren. Manchmal kommt es auch vor, dass Mitarbeiterinnen des Frauenhauses mit der Frau gemeinsam planen, wann der beste Zeitpunkt für die Frau ist, auszuziehen und im Frauenhaus einzuziehen. Für den ersten Kontakt muss die Frau selber im Frauenhaus anrufen oder eine Vertraute von ihr.
Ja, ich wusste, wenn ich die Scheidung einreiche und das Schreiben an meinen Mann vom Anwalt kommt, dass ich nicht zu Hause sein durfte, weil es wäre garantiert Schlimmes passiert. Und daraufhin habe ich dann eben die telefonische Seelsorge angerufen und dann hörte ich das erste Mal von Schutzhäusern, von Frauenhäusern. Und es gab diese nette Frau da am anderen Ende der Leitung, die so geduldig mit mir redete, erzählte mir dann von Münster, von Köln und von Berlin. Und bin dann tatsächlich mit 60 Mark und einem Koffer voll Kleider und zwei kleinen Kindern mich auf den Weg gemacht. Das war am 8.1.1980. Ich hatte auch, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel Geld im Portemonnaie. Naja, und dann bin zum Taxifahrer gegangen, habe dann gefragt. Ich sah wohl ziemlich erbarmungswürdig aus mit meinen beiden Kindern an den Händen oder so. Und er sagte dann, wo ich denn dahin wollte. Und ich sagte, ja, ins Frauenhaus. Der sagte, steigen Sie ein, ich fahre Sie. Und er hat mich dann tatsächlich kostenlos dahin gefahren, hat mir unterwegs so viel Mut zugeredet. Das war so ein toller Mensch. Also dieser Taxifahrer, diese Geschichte ist dann tatsächlich immer so eine Schlüsselfigur in meinem Leben gewesen. Wenn ich so gar nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll, dann tauchte da immer irgendwo wieder so ein Taxifahrer auf. Ne?
Also der Weg ins Frauenhaus war sehr kompliziert. Ich habe es mir eigentlich leichter vorgestellt, aber gut. Ich bin von zu Hause weggegangen. Ich weiß den Tag noch ganz genau. Ich wusste, es ist keiner zu Hause, weder meine Tochter noch mein Mann. Ich nahm meine wichtigsten Sachen, Personalausweis, Handy und bin gegangen. habe eine Institution gefunden, die sich auch mit häuslicher Gewalt befasst. Und innerhalb von 2 Tagen hatte ich den Platz hier.
Erstmal telefoniert, wo ich hin kann, dann zu Freunden gegangen. Und von da aus dann bin ich zum Amt gegangen, weil ich mich ohne Wohnsitz melden wollte. Aber da wurde schon gesagt, dass ich schon abgemeldet wurde und dass das Jugendamt schon guckt. Und dann hat mir nichts anderes mehr übrig geblieben, als im Internet zu schauen, was es da für Hilfen gibt. Und so kam ich dann auf das Frauenhaus. Mein Sohn war 3 Monate zu dem Zeitpunkt.
Wie verarbeiten die Betroffenen das Erlebte? Wer gab den Frauen Kraft und Unterstützung?
Die Brigitte war am wichtigsten, weil sie mir total gut geholfen hat mit den Kindern, die natürlich völlig ungesteuert waren und gar nicht wussten, was jetzt eigentlich los war. Und der Papa, den haben sie natürlich auch vermisst, ne? Egal wie so ein Papa ist, ne? Wird ja immer vermisst, ne? Aber die Brigitte, die war einfach so eine mütterliche Freundin. Die hatte schon sehr viel auch erlebt und wir haben uns sehr, sehr angefreundet. Sie war eine ganz hilfreiche Unterstützung in dieser Zeit auch. Ne? Mit der Brigitte habe ich noch viele, viele Jahre danach auch eine sehr intensive Beziehung gehabt. Ne? Also sie war eine sehr wichtige Frau für mich. Und von den Sozialarbeitern war es die Carla Schmidt und die Gerlinde und alle eigentlich an die Anna. Weil sie einfach mich so genommen haben, wie ich bin, mich nicht ständig kritisiert haben, wie ich das ja gewohnt war von zu Hause, kein Abschluss, kein Schulabschluss. Und die haben mir das Gefühl gegeben, du bist so wichtig und richtig, wie du bist. Und jetzt packen wir das Ganze mal an und dann kriegen wir das auch auf die Reihe.
Der Frauenhausaufenthalt hat mir es leichter gemacht, Gefühle zu zeigen. Ich habe in den 10 Monaten so viele Frauen und auch Kinder kommen und gehen gesehen. Ich habe mit einer jungen Frau und ihrer Tochter 4 Monate zusammengelebt und als sie ging, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und wenn ich darüber nachdenke, ja, aber der Kontakt besteht heute immer noch. Wir sind dann in der Zeit einfach mal bummeln gegangen oder eben einkaufen. Und als sie nicht mehr da war, fehlte das so ein bisschen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich verliebt in sie war, nein, aber das schweißt schon so ein bisschen zusammen, wenn man den Haushalt zusammengestaltet oder die Freizeitaktivitäten oder dergleichen. Und es war schon heftig. Ich meine, die Frauen, die danach kamen, mit denen kam ich auch gut zurecht, aber es war eben nicht dasselbe.
Das ist ein spezielles Haus nur für Mutter mit Kind. Und da sind jetzt aber auch Freundschaften draus geworden, wo jetzt noch Kontakte bestehen zu den Frauen. Man hat sich dann irgendwann zusammengetan, weil man sitzt ja, jeder hat ja sein eigenes Problem gehabt, warum man da ist, weil ohne irgendein Problem kommt man ja auch nicht jetzt in diese Situation, in so einem Haus zu wohnen. Es war eigentlich wie eine große WG nachher, wenn man sich dann eingelebt hat und es auch zugelassen hat, den Kontakt mit anderen, war das eigentlich ein schönes Miteinander. Jeder hatte so seine Betreuungsperson und dann hat man auch mit seiner eigenen Betreuerin quasi immer die Gespräche geführt, was jetzt anliegt, wie es jetzt weitergeht und was für Schritte die nächsten sind.
In der Gruppe fand ein Austausch statt. Solidarische Gemeinschaften fanden sich.
Das war eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft, wo man auch morgens mal beim Frühstück gesungen hat, wo man mit den Kindern durch die Räume tanzen konnte, wo wir künstlerisch gestalten konnten, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben, zusammen gekocht haben, ne, und solche Sachen. Es war wirklich erholsam, ne, nach dem, was jede so von uns auch so hinter sich hatte. Ne. Ich habe ganz viel Schule gemacht und ich habe dann plötzlich gemerkt, dass was ich da so jahrelang eingetrichtert bekommen habe, stimmte nicht. Ich war nicht nur doof, ich habe so einen Abschluss nach dem anderen machen können.
Das waren knapp 9 Monate, die ich dort gelebt habe. Ja, also ich bin eigentlich relativ schnell wieder ausgezogen, weil ich auch wirklich Glück hatte, dann was zu finden, eine eigene Wohnung mit meinem Kind. Und dass ich auch doch sehr selbstständig war und viele Probleme halt oder Behördengänge alleine erledigen kann. Und deswegen ging das dann halt doch ziemlich schnell, weil ich mich auch wirklich dahinter gehangen habe, was Eigenes zu finden. Ein Teil hat mich dann noch mehr unterstützt, um aus dieser Situation rauszukommen, auch psychisch dieses ein bisschen zu stärken, mit zuzuhören, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Da sind aber auch jetzt Freundschaften fester durch geworden. Daran hat man halt erkannt, wer Freunde sind und wer nicht, wer sich abgewandt hat und wer nicht.
Aktuell ist eine Entwicklung in der Gesellschaft zu beobachten, die traditionelle und sehr konservative Weltanschauungen mit sich bringt. Da ist immer Gewalt gegen Frauen immanent. Gerlinde, Susanne und Silvia haben sich für ein Leben ohne ihren gewaltvollen Partner entschieden. Schutz fanden sie im Frauenhaus. Beim Leben danach waren sie ganz auf sich allein gestellt. Jede Menge neuer Belastungen erwartete sie, auf die sie aber auch von den Mitarbeiterinnen im Frauenhaus vorbereitet wurden. Dazu gehörte die Wohnungssuche sowie die Kontaktaufnahme zu den alten Familienangehörigen. Um die Trennung vom Ex-Mann dauerhaft aufrechtzuerhalten, entschieden sich alle für getrennte Wohnräume. Niemand ging zum Ehemann zurück.
Also ich habe eine Ausbildung angefangen zur Kinderpflegerin, habe die aber abgebrochen und mir fehlt jetzt noch ein Jahr. Und sobald mein Sohn in den Kindergarten geht, ab da werde ich dann versuchen, wieder meine Ausbildung fortzusetzen und wieder mal so langsam in das Berufsleben wieder reinzukommen.
Im Moment geht es mir sehr gut. Ich habe ein vielversprechendes Wochenende hinter mir, vielleicht ein neuer Partner an meiner Seite, über ein Datingportal. So läuft das heutzutage. Nicht mehr auf der Straße, im Café oder im Restaurant. Heute Dating. Wir haben uns erstmal natürlich neutral getroffen, um auszutauschen, um einfach mal gemütlichen Kaffee zu trinken und mal schauen, was draus wird.
5 Jahre habe ich gebraucht, so für mich. Und dann ist mir wieder ein sehr netter Mensch begegnet. 30 Jahre war ich mit ihm zusammen. Naja, und er war ein Narzisst, ne, und hat mich manipuliert. Ich habe mich manipulieren lassen, ne, so. Und das musste ich auch erstmal verstehen. Er hatte eigentlich immer Pluspunkte, weil er war ja nicht gewalttätig. Und von daher war er ja sowieso der Beste. Ne, also dieser Vergleich immer wieder, woher komme ich denn? Was habe ich denn für Männer schon kennengelernt? Mein Vater und mein erster Mann. Und er war ganz anders. Ich brauchte vor ihm keine Angst zu haben. Denn er brachte noch 2 Kinder mit in die Ehe. Wir haben dann somit 4 Kinder. Wir haben ein Haus gebaut und dies. Und also alles das, was man so macht, ne, wenn man Familie möchte.
Doch Gerlindes Glück mit ihrem 2. Ehemann währte nicht ewig. Nach einer schweren Erkrankung trennte sie sich von ihm.
Und als dann so das letzte Kind aus dem Haus ging, dann musste man halt gucken, ne? Und dann fiel halt vieles halt auf, ne? Und das war in der Phase, wo ich auch sehr schwer krank war, ne? Als ich die schwere Depression dann so erleben musste und es dann nochmal eine Wende gab, ne? Und ich mich da auch befreien musste, ne? Ja, und seitdem, glaube ich, hat so der Mann ein bisschen schwer mit mir.
Susanne hingegen kämpfte für ihr Kind, das sie ohne Vater großzog.
Es gab Nächte, da konnte ich gar nicht mehr schlafen, weil ich gar nicht wusste, wie es jetzt weitergehen soll. Wie soll die Wohnung eingerichtet werden? Wie soll man das alles schaffen mit einem kleinen Kind? Und es war schwer, überhaupt weiterzumachen. Das Kind ist ja noch unschuldiger in diese Situation reingeraten als ich selber. Und man wollte dem Kind auch was bieten, was aber unmöglich war, wenn man nichts hat. Natürlich, es kommen immer wieder so Sachen, gerade so an Weihnachten, vor allem wenn man andere Söhne mit ihren Vätern sieht, das tut weh, wenn man dann sieht, dass das eigene Kind das nicht hat. Verkraften tut man sowas nie, vor allem weil es mir auch für mein Kind weh tut. Also es ist immer mal wieder, dass ich mal zur Therapie gehe, dann mal wieder nicht, weil es gibt dann immer wieder so Sachen, wo man merkt, dass man von innen aufgefressen wird, dieses Schuldgefühl dem Kind gegenüber.
Nach Jahren wurde Gerlinde damit konfrontiert, dass ihre Kinder ihren leiblichen Vater kennenlernen wollten, den sie seit ihrem 4. bzw. 6. Lebensjahr nicht mehr gesehen hatten. Gerlinde lebte da bereits glücklich mit einem neuen Mann zusammen, der 30 Jahre blieb. Die Kinder hatten
den Drang, ihn kennenzulernen, ihn zu suchen. Und da habe ich schon zeitweilig auch ein bisschen Angst gehabt, dass sie einfach mal so sich auf die Suche macht. Die hatten dann auch die Adresse rausgefunden. Ich habe mich zu der Zeit entschieden, ich spreche mit ihnen ganz offen darüber. Und ganz besonders meine Tochter, die ja, ich darf das immer nicht sagen, aber ihrem Papa doch ein bisschen ähnlich ist, also von ihrem starken Willen her. Und aber sie ist halt nicht gewalttätig. Als sie dann so darauf gedrungen hat, ich will ihn sehen, ich will wissen, was ich von ihm habe, da habe ich schon Angst gehabt, dass sie sich alleine auf den Weg macht. Dann habe ich ganz offen gesagt, wenn du hin willst, ich bring dich. Ich gehe nicht mit rein, aber ich bin zumindest vor der Tür und warte, wenn du das wirklich willst. Ich weiß, dass sie ihm einen Brief geschrieben hat, aber diesen Brief nie abgeschickt hat. Ich weiß, es flossen ganz viele Tränen, das weiß ich auch. Und danach war das Thema auch nicht mehr aktuell.
Zu einem Treffen mit dem Vater kam es nicht. Silvias Tochter hat hingegen keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter.
Ich habe sie 20 Jahre großgezogen und dass sie nicht versteht, warum ich gegangen bin, Es bricht mir so ein bisschen das Herz. Ja?
Gerlindes Kinder haben inzwischen selbst Familie.
Ja, meine Tochter ist 44, mein Sohn wird jetzt 41. Das sind meine beiden Kinder. Meine beiden Stiefsöhne sind fast im gleichen Alter, leben aber beide in Holland und Belgien, sind da verheiratet. Meine Tochter hat immer Familie vermisst. Ne, sie wollte immer große Familie und hat deswegen 5 Kinder bekommen. Ja. Und ist auch noch Tagesmutter. Und ich bin erstaunt, wie gut sie das alles gehandelt bekommt. Wobei ich auch glaube, dass die Geschichte, die sie durch mich erleben musste, noch nicht verarbeitet ist. Also ich glaube, sie hat auch Schwierigkeiten in ihrer Ehe. Aber der Wunsch, eine harmonische Familie zu haben, steht über allem. Und sie zahlt einen hohen Preis dafür. Das Gefühl habe ich. Ich werde mich da aber nicht einmischen. Und ich hoffe, dass sie das irgendwann für sich auch geregelt kriegt. Und mein Sohn ist genauso auch ein ganz, ganz großer Familienmensch. Er hat 2 Kinder, aber leider auch nicht immer so Glück mit seinen Beziehungen. Und sind alle Kinder, ne, die so aus solchen Beziehungen kommen, sind beziehungsgeschädigt, sag ich mal.
Das war so eine schwere Zeit, dass ich jetzt versuche, alles so ein bisschen zu verdrängen, was alles passiert ist. Und ja, aus dem normalen Leben gerissen zu werden und auf einmal fühlt man sich wie das Letzte von der Straße, weil man halt mit nichts mehr dasteht. Man ist obdachlos, man hat keine Anziehsachen, man ist auf einmal angewiesen auf einen Bekleidungscheck und auf Spenden angewiesen. Und das hat einem so das Selbstwertgefühl richtig zerstört. Also über das Frauenhaus kann ich eigentlich gar nichts Schlechtes sagen. Und es war im Endeffekt die beste Lösung.
Also wie ich bereits sagte, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, die kommen jetzt langsam alle wieder. Man unterhält sich zwar halt nur auf digitalem Wege, aber das geht. Frauen, die in dem Frauenhaus mit mir gelebt haben, mit denen besteht natürlich weiterhin Kontakt. Das haben wir uns geschworen, weil wir wunderschöne Sommertage verbracht haben. Das möchte man halt nicht missen. Man denkt sehr gerne dran zurück. Was ich mir jetzt für die Zukunft wünsche, ich habe meine Traumwohnung gefunden. Ich habe da so für gekämpft. Das Einzige, was mir jetzt nur noch fehlt, ist, dass ich irgendwie irgendwo Geld verdiene und dann ist alles gut.
Also sobald mein Sohn Ende des Jahres in den Kindergarten geht, versuche ich wieder beruflich Fuß zu fassen, um auch noch mehr dieses selbstständige Leben zu festigen, dass es ruhig wird, dass man endlich mal das Gefühl hat, anzukommen und einfach mal dieses wirklich alles vergessen, was war. Familiäre Kontakt zu meinen Eltern und zu seinen Großeltern besteht. Ja, es ist wieder strukturiert, es ist wieder mehr Familienleben.
Ja, ich fände das total schade, wenn Frauenhäuser, wenn es die nicht mehr gibt, weil das ist ja immer noch so. Ne? Nach 40 Jahren ist doch unglaublich, dass die immer noch voll sind, ne, und gebraucht werden. Ein bisschen erschrocken war ich auch darüber, dass verwundert, dass aus dem damaligen Verein Frauen helfen Frauen, wie ich ihn kennengelernt habe, mit über 300 Mitgliedern, dass da nur noch eine Handvoll übrig geblieben ist. Das sind die älteren Sozialarbeiterinnen, die mich damals dann, die sind alle jetzt so um die 70, 75, die arbeiten immer noch ehrenamtlich fürs Frauenhaus, also viele von denen. Aber die jungen Frauen kommen nicht mehr nach. Und ich habe den festen Willen, das zu helfen, das wieder ein bisschen zu verändern. Mein altes Leben holt mich nicht mehr ein. Nein, absolut nicht. Ganz im Gegenteil, das neue Leben. Ich fühle mich total wohl in meinem Leben. Und es ist bunt, es ist bereichernd, ne? Es ist einfach mein Leben.